Good morning, Endoscopy.
Der Endo-Podcast mit Professor Thomas Rösch aus dem UKE Hamburg.
Herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde der Endoskopie, zu unserer nächsten Folge des Endo-Podcasts. Ich freue mich heute ganz besonders, Dörte Wichmann von der Uniklinik Tübingen begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Frau Wichmann.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen.
Wir haben ausgemacht, dass das Thema heute chirurgische Endoskopie ist. Wird die Zuhörer vielleicht wundern, das war mal vor, ich weiß gar nicht mehr wann, 20 Jahren, 15 Jahren war das ein hoch umstrittenes Thema und es gab innerhalb der Fachgesellschaft eine Kommission, ich glaube bestehend aus Herrn L. und Herrn Völsch und auf der Chirurgieseite habe ich es leider vergessen, die haben sich da getroffen von den verfeindeten Lagern und haben geguckt, wie das weitergeht, haben es aber im Gegensatz zu leider im Moment anderen Beispielen dann sehr gut geschafft, dass das doch irgendwie produktiv weiterging. Also jetzt nach langer Vorrede meine erste Frage, was ist das eigentlich, chirurgische Endoskopie?
Ja, also auf die Frage kann ich mit einem Bonmot von dem Herrn Professor Dr. Grund antworten, der mal gesagt hat im Rahmen von einer Vorlesung, die chirurgische Endoskopie ist die Endoskopie vor, während, nach und statt einer Operation. Und das ist natürlich ein sehr großes Überschneidungsfeld mit der gastroenterologischen Endoskopie. Und um ganz ehrlich zu sein, gibt es keine Grenzen. Also wir sprechen von dem Gleichen, aber wir haben vielleicht ein bisschen unterschiedliche Perspektiven, von der aus wir dann auf die Endoskopie und auf die Ergebnisse und Resultate der Endoskopie blicken. Aber einen wirklichen Unterschied in der Endoskopie gibt es nicht. Also wir haben alle ein Endoskop in der Hand und wir sehen auch alle das Innere. Also ich denke, wir haben eine sehr große Überschneidungsfläche.
Also wenn ich jetzt am damaligen Verhandlungstisch sitzen würde, würde mich das Stadt natürlich schmerzen. Aber das ist ja Gott sei Dank egal in der Zwischenzeit. Ich bin übrigens nur am Rande von einem der großen chirurgischen Meister sehr stark miterzogen worden, Herrn Sievert. Und sagen wir mal, was ich mir da als chirurgisches Denken gemerkt habe, ist der Satz, Junge, welches Problem sollen wir denn eigentlich lösen oder was willst du denn eigentlich? Ne? Also von der Kultur waren die internistischen Endoskopiker oder gastroenterologischen Endoskopiker, zumindest in seiner Meinung, immer die, die weitschweifig und blumig was beschrieben haben. Aber es muss natürlich auch irgendein Ziel und ein Ende haben, was man da macht. Das fällt einem als Chirurgin wahrscheinlich leichter.
Also es kommt ja immer darauf an, warum machen wir denn die Endoskopie? Also das eine ist natürlich, wir möchten einen Befund erheben und beschreiben, der dann gegebenenfalls auch operiert werden kann. Da spielt natürlich für den Chirurgen mit der chirurgischen Perspektive, Sie haben ja eben schon den Sievert genannt, natürlich die Klassifikation, die Höhenlokalisation, weil sich daraus dann ganz einfach auch die Operationstechnik ergeben wird als wesentlicher Marker. Also danach guckt der Chirurg natürlich verstärkt, mit was haben wir es zu tun, wo befindet es sich und wie kann ich es operieren. Aber auch die gastroenterologischen Kollegen können das natürlich mit einem entsprechenden Teaching und einer entsprechenden Anleitung genauso gut beurteilen. Also das ist keine Grenze, die sich da auftut. Und was Sie eben noch gesagt hatten, ist natürlich diese Herangehensweise, ich sag mal so ein bisschen diese hemdsärmliche Herangehensweise von Chirurgen, dass sie immer sagen, ja, aber das muss man doch angehen, da kann man doch was machen. Das hat die Endoskopie natürlich auch weitergebracht. Die PEC-Anlage, nur als ein ganz, ganz großes Beispiel zu nennen, ist ja von einem Kinderchirurgen entwickelt worden und hat ja komplett sozusagen eine ganze Operationstechnik mit der Laparotomie und der Anlage der Witzelfistel abgelöst. Das wird heutzutage gar nicht mehr angeboten, die Witzelfistel, weil wir Patienten elegant, adäquat und minimalinvasiv endoskopisch versorgen können statt dieser Operation. Und das ist ja eine Leistung, die ein Chirurg in die Endoskopie hereingetragen hat.
Guter Punkt, Touché. Der erste Punkt war mir immer sehr, sehr wichtig, dass man über ganz wunderbaren Beschreibungen aber diese Sachen natürlich nicht vergisst. Also ich glaube, das gehört unbedingt. Sie haben die Sievert-Klassifikation ja auch nochmal erwähnt bei den Karzinomen des ösophagogastralen Übergangs, dass man da versucht, eine Klassifikation vorzunehmen. Auch bei Magenkarzinomen die Beziehung eben zu beiden Sphinkteren zu beschreiben und solche Sachen. Also ich glaube, das darf man auch den internistischen Endoskopikern nicht durchgehen lassen, wenn diese Dinge zum Opfer fallen. Also ich glaube, dass man sich da unheimlich gemeinsam befruchtet.
Genau.
Jetzt ist es ja, glaube ich, vom Arbeitsalltag für einen Chirurgen ein gewisser Spagat, ne? Man operiert offen, die Endoskopie der Chirurgie ist die minimalinvasive Chirurgie, in Anführungszeichen, zumindest die therapeutische. Wie schaffen Sie es denn oder wie schafft man es denn in der Chirurgie, dann auch noch endoskopisch fit zu bleiben, gerade was die Therapie betrifft?
In der Realität ist es so, dass ich selber ausschließlich in der Endoskopie tätig bin, also in der flexiblen Endoskopie. Und wir haben hier an der Universität Tübingen eine interdisziplinäre Endoskopieeinheit, wo wir mit Gastroenterologen, Pulmonologen und Kindergastroenterologen gemeinsam die Endoskopie befahren. Und ich selbst bin tatsächlich gar nicht operativ tätig. Also ich bin nicht mehr als Chirurgin im klassischen OP tätig, halte weder das Laparoskop noch das Skalpell in der Hand. Sondern wenn ich in den OP gehe, dann habe ich tatsächlich immer ein flexibles Endoskop mit dabei und kann dann den Kollegen eben bestimmte Stellen zeigen beziehungsweise mit dem flexiblen Endoskop zu Hilfe stehen.
Das beruhigt mich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen, weil ich bin ja der festen Meinung, wenn man die viszeralmedizinische Endoskopie ernsthaft betreibt, dann ist man damit eigentlich gut ausgelastet. Und auch bei uns gibt es ja innerhalb der Gastroenterologie so Fragestellungen, ob man wirklich alles machen soll, ESD und eine Kronambulanz und was weiß ich, dann noch im Lebertransplantationsboard sitzen. Das führt aber jetzt wahrscheinlich zu weit. Also ist von beiden Seiten, glaube ich, die Einstellung, dass man das möglichst hauptberuflich oder überwiegend hauptberuflich macht, wenn man sich da in die Therapie hineinbegibt.
Ja, ich denke auch der invasiv tätige Endoskopiker, also nicht nur der Beschreibende, sondern der Advanced Endoskopiker, der eben die ESD, die POEM, möglicherweise auch noch bariatrische Endoskopie, diese ganzen Eingriffe vornimmt. Ich glaube nicht, dass der in dem einen, also in der Gastroenterologie als auch in dem anderen Fach, der Viszeralchirurgie, tatsächlich dann noch in anderen Bereichen groß gefordert sein kann. Da gebe ich Ihnen recht. Und auch die Diskussion ist ja nicht neu, dass da schon seit geraumer Zeit darüber nachgedacht wird, den Endoskopiker sozusagen, eine Fachweiterbildung nochmal einzufordern. Einfach für diese Kompetenzen, die die Kollegen, die solche Eingriffe machen können, mittlerweile auch einfach haben.
Da werden Sie viel Zustimmung finden. Es hat aber so ein paar kleine berufspolitische Sprengsätzlein. Da machen wir jetzt, glaube ich, mal einen eleganten Bogen drumherum. Bariatrisch ist sehr interessant. Das ist ja, außer in den USA, zumindest in Europa, vielleicht gerade auch in Deutschland, abhängig von der problematischen Vergütung, ist das für die Endoskopiker, zumindest für die Gastroenterologen, eigentlich nicht so interessant. Wie, wenn man das irgendwo auf einer Live-Demo sieht, sagen alle, ja, ganz interessant, aber schauen dann in ihr Handy. Ist das denn, sagen wir mal, ein Feld, wo Chirurgen, chirurgische Endoskopiker, wenn es denn das noch gibt, wenn es nicht verschmilzt, wie Sie sagen, sich da tummeln können?
Also der Meinung bin ich auf alle Fälle, weil die chirurgische oder die bariatrische Endoskopie bietet enorme Vorteile, die wir, glaube ich, aktuell auch nur ansatzweise überblicken können. Zum einen sind die meisten Eingriffe, die angeboten werden können, reversibel, was, glaube ich, für die meisten Patienten auch eine ganz angenehme Option darstellt. Und dann können wir natürlich aus dem Inneren heraus auch Patienten entsprechend bariatrisch behandeln, die zum Beispiel laparoskopisch nicht operabel sind, weil sie zu viele Voroperationen haben, entsprechende Vernarbungen in dem Bereich, wo der Operateur, der Chirurg, gar nicht hinkommt. Aber wir könnten es sozusagen von innen, in Endosleeve, könnten wir trotzdem gewährleisten und es wäre eine sichere Operation mit einem minimalen Risikoprofil. Und das ist natürlich eine tolle Option, wenn wir das anbieten können. Aber Sie haben recht, das ist ganz amüsant, dass wir uns jetzt gerade darüber unterhalten, weil ich hatte vorletzte Woche erst ein Gespräch beim Innovationsausschuss unserer Klinik, wo es eben darum ging, dass wir diese Maßnahmen gerne jetzt vermehrt anbieten möchten und dass es aber eine problematische Abrechnungssituation mit den Krankenkassen gibt. Aber wir über die Adipositas-Plattform bei uns an der Klinik, die sehr gut etabliert ist, so viele Anmeldungen haben, dass die operativ gar nicht zu lösen sind. Also wir stauen da sozusagen zurück. Und das wird ja immer weitergehen. Die Pandemie fordert ja ihre Opfer, insbesondere auch im Rahmen der Adipositas. Also im Schnitt haben die Leute 3 bis 6 Kilo zugenommen in den letzten 2 Jahren. Und das schlägt natürlich für manche dann wirklich schon ins Pathologische um. Und da wird eine Flut an Patienten auf uns zukommen, die behandelt werden müssen.
Guter Punkt. Das ist ja für sich ein abendfüllendes Thema. Ich besuche ja auch gerne Anlässe, meine immer sehr angenehmen Gesprächspartner und Partnerinnen wieder einzuladen. Aber wir nehmen für das heutige Thema irgendwie mit, dass das Thema der Adipositas-Intervention den Chirurgen näher liegt als den Gastroenterologen. Die gucken da immer ein bisschen. Und mit dem Geld ist natürlich eine eigene Sache, ne?
Aber wahrscheinlich könnte ich mir vorstellen, dass auch die gastroenterologischen Kollegen da innovative Ideen und Vorschläge haben und dass sobald das Feld, sag ich mal, betreten wird und sicher betreten wird, dass da dann auch die Kollegen der Gastroenterologie genauso effektiv und sicher sein können wie die chirurgischen Kollegen. Also uns trennt nicht viel, möchte ich nochmal sagen.
Ja, wir haben so, sagen wir mal, sind in einem kleinen Ausritt in die Diabetologie unterwegs und da wird ja das Duodenum so ein bisschen angekocht, in der Hoffnung, Duodenal Resurfacing heißt das mit dem genialen Term, mit der Hoffnung, die Stoffwechsellage zu verbessern. Aber gut, also jetzt, ich war sowieso überzeugt, aber wenn nicht, wäre ich jetzt erst recht, dass der chirurgische Einfluss für die Endoskopie unabdingbar ist. Was mir so als Nebenweg noch aufgefallen ist, wie Sie Ihre Struktur beschrieben haben, die Kindergastroenterologen. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Die sind ja, sagen wir mal, noch sehr breit aufgestellt, weil da endoskopische Fragestellungen nicht so häufig sind. Ich finde das sehr gut und sehr wichtig, dass die in dem Team mitmachen, damit sie abgedeckt sind, wenn es was selten ist, aber trotzdem mal ein bisschen komplexer wird und in die Therapie geht. Ich weiß nicht, wie Sie das gelöst haben, aber gerade Kinder sollten ja nicht schlechter behandelt werden als Erwachsene.
Nee, genau. Wir machen auch gemeinsame Fortbildungen mit den Kollegen der Kindergastroenterologie und die kommen bei uns zu den Untersuchungen mit rein und wir bei ihnen. Bei Kindern sieht ja doch so einiges anders aus als bei Erwachsenen, das muss man mal gesehen haben. Zum Beispiel das terminale Ilium, was dann mit diesen Peierschen Plaques also geradezu grotesk verändert aussieht. Das muss man einfach sehen als Normalbefund, dass man es auch glauben kann, dass das bei Kindern so ist. Und ich denke, also auch in dem Bereich befruchten sich da die unterschiedlichen Fachrichtungen doch gegenseitig.
Ja, sehr gut. Frau Wiemann, zum Abschluss habe ich vielleicht noch ein Anliegen, was doch damit zusammenhängt, nämlich Ausbildung und Nachwuchs. Ich hatte ja einen Podcast mit Herrn Schölmerich, da ging es um Führung. Der hat sehr betont das Vorbildhafte. Ich hatte vor kurzem einen sehr netten Podcast mit einer jungen Kollegin aus Würzburg, die ihre Sicht der Dinge geschildert hat. Und es ist ja immer gut, so kleine Fortsetzungsromane im Podcast zu haben. Sie sind ja jetzt schon länger im oberen Mittelbau tätig und kümmern sich bei der DGEBV um die jungen Endoskopiker. Was steht denn auf Ihrer Wunschliste? Der Human Resources auf Neudeutsch sind ja ein immer knapperes Gut. Wie hätten Sie es gern oder wie machen Sie es in Tübingen, die Jungen bei der Stange zu halten und zu motivieren?
Ja, Motivation ist, glaube ich, ein ganz großes Schlagwort. Man muss schauen, dass man gerade den jungen Gastroenterologen und aber auch Viszeralchirurgen einfach zeigt, was man mit der Endoskopie machen kann, damit man sie dafür begeistern kann, für dieses Feld. Und dann darf man trotz aller Stationsarbeit und wichtiger Arbeit, die natürlich zu erledigen ist, dieses Handling nicht außer Acht lassen. Und wir versuchen es, wir haben ein gut ausgestattetes Trainingslabor, wo die Endoskopie-Interessierten sozusagen an Modellen sich ausprobieren dürfen. Und das wird sehr gut angenommen. Und ich glaube, so kann man es auch schaffen, die Perspektive zu bewahren, dass gerade die jungen Assistenten nicht vor lauter Arbeit ganz auf Station vergessen, was sie denn eigentlich noch alles können in diesen tollen, wirklich spannenden Fachbereichen, sowohl der Gastroenterologie als auch der Viszeralchirurgie, dass wir da einfach noch wirklich viel, viel mehr im Petto haben. Und das muss man ihnen zeigen, immer wieder. Da muss der stete Tropfen unaufhörlich weiter tropfen und dann kann man das erreichen. Und wie Sie eben schon angesprochen haben, die jungen Endoskopiker, das ist ja eine Untergruppe der DGEBV, eine Arbeitsgruppe sozusagen, die wurde im Sommer 2018 von Professor Meining und dem Professor Hochberger gegründet. Und da hat die DGEBV auch wirklich Engagement und Geld in die Hand genommen, um den jungen Endoskopikern gerade das, was wir eben gerade besprochen haben, zu bieten. Also kostenfreie Workshops, wo man wirklich an Modellen, sowohl an künstlichen Modellen als aber auch an Schweinemägen trainieren darf und kann, mit entsprechenden theoretischem Aufbau noch hinten angesetzt und extra Sessions auf den Jahreskongressen, sodass wir da eine ganz, ganz tolle Plattform haben und ja mittlerweile auch gut 230 Mitglieder in der AG verzeichnen können. Also das ist wirklich sehr erfreulich. Und von diesen jungen Endoskopikern, die damit gemeldet sind als Mitglieder, sind doch knapp 180 jünger als 40 Jahre. Und da würde ich sagen, das gilt als jung.
Sind da auch ein paar ChirurgInnen dabei?
Ja. Auch. Ja, da gibt es auch Chirurgen mit dabei. Genau, aber da reden wir nicht ganz von einem Sechstel.
Oh, immerhin. Ich glaube, Ihr Plädoyer war sehr überzeugend, dass das nicht aus der Chirurgie verschwinden soll. Wie gesagt, ich bin teilweise so erzogen worden und kann das nur unterstützen. Ich kann mich aber erinnern, ich war da ja mal zu Gast, das muss vor Corona gewesen sein, für einen Vortrag in Berlin. Ja. Und da war doch mit Händen zu greifen eine gewisse Unzufriedenheit, dass es nicht vorangeht. Und alle haben gefragt, was soll man denn machen? Und es ist ja nicht immer so einfach, über ganz Deutschland das zu sagen, was man da machen soll. Was sagen Sie denn den Leuten, wenn die sagen, ich komme bei mir nicht ran und ich würde so gerne und so weiter? Aus der eigenen Mannschaft.
Ja, ja, das ist ja ganz, ganz wichtig. Und auch die Unzufriedenheit muss man ja letztlich ummünzen, dass das was Positives ist. Weil es spricht ja dafür, dass die Leute intrinsisch Interesse haben, intrinsisch etwas machen wollen, auch gegen äußere Blockaden. Und das ist ja eigentlich das Gute. Das muss man aufgreifen, möglichst bündeln, ja, um daraus dann im besten Fall deutschlandweit etwas erreichen zu können. Und das waren alles motivierte Leute, weil sie waren ja alle bei unserem Workshop. Keiner nimmt sich einen Tag frei, um extra irgendwo hinzufahren und nur um dann dort meckern zu können. Sondern es ist ja schon so, das waren alles sehr motivierte Leute, die da bei uns waren. Und denen hat es auch sehr, sehr gut gefallen. Und das ist auch das Schöne bei den Workshops. Man bekommt sehr viel zurück. Also die saugen das alles auf wie ein Schwamm, was dort gesagt wird. Und das muss man aufgreifen. Das muss man aufgreifen, ernst nehmen und im besten Fall daraus eine Veränderung anstoßen können.
Das ist ein wunderbares Schlusswort. Und erinnert uns natürlich auch dran, wie viel Potenzial auch dieses Feld des virtuellen Lernens und dieser ganzen Trainingsmodelle hat, was sicher in der heutigen Zeit viel zu wenig benutzt wird und was man, glaube ich, auch als wissenschaftliche Aufgabe weiterentwickeln könnte. Jetzt liest man ja vom Metaverse, wo man auch Medizin trainieren kann, als Avatar da rumzulaufen. Also ist das letztlich unendlich, nur muss man, glaube ich, den Blick noch ein bisschen mehr auf den Markt des Medizintrainings richten. Ja, Frau Wichmann, es war mir ein großes Vergnügen. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch und herzliche Grüße an die Chirurgischen und an die jungen Endoskopiker. Und wir haben uns ja schon so halb verabredet für die bariatrische Chirurgie irgendwann mal. Vielen Dank.
Also ich bedanke mich auch und würde mich freuen, nochmal eingeladen zu werden.
Ihnen, meine Damen und Herren, danke fürs Zuhören. Wie immer geben Sie uns Feedback über den Podcast. Welche Themen wollen Sie hören? Schicken Sie uns Anregungen über die Seite des Endoscopy Campus und bleiben Sie uns gewogen. In 14 Tagen sind wir mit der nächsten Folge. Dann rede ich mit Diana Kühne über den Kongress der Zukunft.
Wollen Sie mehr zu den angesprochenen Themen lesen? Besuchen Sie unsere Webseite www.endoscopy-campus.com und folgen Sie uns auf Facebook, Twitter, LinkedIn und Instagram.